Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kaashofer.
Vor genau 2 Wochen ist sie erschienen, unsere diesjährige Winterausgabe. Wer darin schon aufmerksam geblättert hat, der weiß, dass wir diesmal einen Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit und vor allem mit einem Fokus auf die mentale Gesundheit hatten. Wir haben dazu mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten gesprochen, mit einer Mentaltrainerin, einer Psychiaterin, einer Unternehmensberaterin und vielen anderen. Für alle, die davon noch nicht genug kriegen konnten, ist diese Podcast-Folge ideal. Denn wir tauchen noch einmal ganz tief in die Themen mentale Gesundheit und Resilienz ein. Und zwar gemeinsam mit Robert Kameneck. Er ist Arbeits- und Organisationspsychologe bei IBG. IBG steht für Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement und wurde 1995 als Beratungsunternehmen für gesunde und nachhaltige Unternehmens- und Personalentwicklung gegründet. Wir werden darüber sprechen, wie man in der Arbeitswelt nachhaltig gesund bleiben kann, wie wir im Alltag besonders resilient sind und was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber für langfristiges Wohlbefinden am Arbeitsplatz tun können. Lieber Robert, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank ebenso. Dankeschön.
Wir starten unseren Podcast passend zum Thema Gesundheit mit einem kurzen Bodyscan, das ist die sogenannte Anatomie eines Machers. Diese Gedanken bewegen mich im Moment.
Ja, interessanterweise, nachdem bei uns in der Arbeitspsychologie Herbst immer so ein bisschen Hochsaison ist, passt es eigentlich perfekt zum Thema, dass so die Themen Resilienz und Belastung im Moment gerade überall immer wieder auftauchen. Also die Belastung ist überall hoch und von dem her passt es eigentlich perfekt zum Thema heute.
Perfekt. Dafür schlägt mein Herz gerade.
Ich habe in letzter Zeit jetzt erst kürzlich wieder geschafft, regelmäßiger Sport zu treiben, was auch eine wesentliche Säule der Resilienz ist. Und ich würde schon sagen, dass dafür mein Herz gerade wieder höher schlägt. Ja.
Ich bin eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
Ein Kopfmensch.
Warum?
Weil ich glaube, dass der Bauch auch nur das macht, was letzten Endes der Kopf irgendwie entschieden hat oder im Kopf stattfindet.
Okay. Ein Thema, über das ich nicht genug hören kann.
Also ich würde mich da eher als Allrounder sehen und bin sehr vielseitig interessiert, aber ein Thema, das mich schon immer wieder beschäftigt und immer wieder intensiver beschäftigt, ist eben Gesundheit, speziell im Zusammenhang mit körperlicher Fitness.
Meine Stimmbänder sind besonders gefordert, wenn?
Immer wenn im Radio das richtige Lied läuft.
Singst du gerne mit?
Ja, vor allem im Auto.
Dorthin sollen mich meine Füße in nächster Zeit tragen.
Ja, im Angesicht der aktuellen Situation, wie es eben gerade eher überall sehr hohes Stresslevel ist, denke jetzt gar nicht so weit voraus, sondern schaue jetzt mal, wie so die nächsten Wochen bis Monate gut zu überstehen sind, dass dann sozusagen die erholsame und ruhige Weihnachtszeit, da geht mein Blick jetzt ein bisschen hin gerade.
Und um selbst gesund zu bleiben?
Würde ich sagen, ganz klassisch eigentlich. Also ich versuche so ein Stück weit auf die Ernährung zu achten, nicht zu extrem, aber doch immer wieder Bewegung als wesentliches Standbein und eben wirklich auch Entspannung und Erholungsphasen einfach immer wieder versuchen einzubauen.
Danke. Ja, ich habe eingangs schon erwähnt, wofür IBG steht. Was muss denn ein innovatives, betriebliches Gesundheitsmanagement leisten können? Also was sind so die Ziele und die Visionen, die dahinter stecken?
Ja, ich glaube, es ist mal ganz wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben, also irgendwo auch darauf zu reagieren, wie sich auch der Arbeitsmarkt verändert. In der Arbeitspsychologie haben wir einerseits ein sehr klassisches Themenfeld, wo einfach Arbeit ist Arbeit sozusagen, ja. Und Belastungen sind Belastungen, trotzdem verändert sich die Arbeitswelt und somit haben wir immer wieder andere Herausforderungen, wo wir dann wieder mit unserer Expertise unterstützen sollen. Und das betrifft halt alle unsere Arbeitsbereiche, halt neben der Arbeitspsychologie, die Arbeitsmedizin oder die Sicherheitstechnik, wo es einfach durch ständige Veränderungen, es glaube ich ganz wichtig ist, da immer am Zahn der Zeit zu sein irgendwo.
Was ist denn jetzt gerade so der Fokus bei euch?
Ja, so ganz aktuelle Themen sind schon oder Themen, die immer wieder kommen und vielleicht im Moment wieder besonders aktuell sind, ist natürlich Umgang mit Veränderung. Wir leben mittlerweile ja in einer permanenten Veränderung. Also dieser Begriff des Veränderungsprozesses, der ist ja schon fast ein bisschen, der passt eigentlich gar nicht mehr so ganz zur heutigen Arbeitswelt. Wir leben in permanenter Veränderung und das ist schon immer wieder Thema. Natürlich ist das Stresslevel insgesamt sehr hoch, also Stress ist auch ein Thema, das immer wieder kommt in unterschiedlichsten Zusammenhängen und das Thema Führung ist ganz ein wesentliches Thema, wo im Prinzip alles, Führung ist ein bisschen die Schnittstelle, wo alle anderen Themen irgendwo zusammenlaufen. Halt.
Zum Thema Führung werden wir später noch ein bisschen sprechen, wie Führungskräfte auch langfristig gesund bleiben können und das auch bei den Mitarbeitenden fordern und fördern können. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Leistungen bietet ihr bei IBG denn jetzt in der Arbeitspsychologie an? Und du hast die Arbeitsmedizin auch schon erwähnt, also welche auch darüber hinaus?
In der Arbeitspsychologie gibt es im Prinzip mehrere Standbeine, kann man sagen. Also es fängt an bei der Analyse von Arbeitsbedingungen. Das heißt, wir schauen uns über die Arbeitsplatzevaluierung psychischer Belastungen die Arbeitsbedingungen an, um sozusagen den Arbeitsplatz möglichst schon so zu gestalten, dass das einfach für die Mitarbeiter möglichst gesundheitsförderlich ist und nicht gesundheitsschädigend. Dann haben wir aber natürlich auch noch das Standbein der individuellen Einzelberatung, Coaching. Das geht bis hin zum Führungskräftecoaching. Aber natürlich auch alles, was im Zusammenhang mit Wissensvermittlung zu psychologischer Gesundheit ist. Das heißt, Seminare, Webinare, Workshops in unterschiedlicher Länge und in unterschiedlichen Formaten, wo es in erster Linie darum geht, in Übungen Selbsterfahrung zu ermöglichen und aber auch Personen einfach Wissen zu vermitteln zu Themen wie Stress, Kommunikation, Emotionen und so weiter.
Und das heißt, da melden sich dann Privatpersonen bei euch oder sind das Unternehmen, die da auf euch zukommen?
Also bei uns melden sich Unternehmen, das sind sozusagen unsere Kunden und bei mir als Arbeitspsychologe melden sich dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei dem Unternehmen beschäftigt sind, genau.
Auf eurer Webseite schreibt ihr bei IBG, dass Arbeit die Quelle von Gesundheit ist. Was passiert jetzt aber, wenn Arbeit krank macht?
Ja, Arbeit ist im Prinzip so ein zweischneidiges Schwert oder das kann man in zwei Richtungen interpretieren. Ja, Arbeit kann krank machen und Arbeit kann aber auch gesund machen. Und uns ist einfach auch wichtig, dieses Verständnis zu vermitteln, dass eben Arbeit nicht nur krank machen kann oder halt nicht, sondern dass Arbeit auch gesund machen kann. Was passiert, wenn Arbeit krank macht? Da kommen dann auf einmal Stichwörter wie Burnout, Sinnverlust oder innere Kündigung, ja, wenn Personen nur noch in die Arbeit gehen, um irgendwie die Zeit totzuschlagen oder um halt ihr monatliches Gehalt zu bekommen, aber vielleicht kein Interesse, keine Motivation mehr da ist. Und das ist letzten Endes auch bekannt, dass das einfach auch auf lange Sicht für die Gesundheit nicht mehr förderlich ist. Ja.
Stichwort Arbeit kann gesund machen. Was genau meint das? Das finde ich einen spannenden Ansatz.
Eine Arbeit ist im Prinzip ein Bereich des Lebens und eigentlich ja ein relativ großer Bereich des Lebens, wenn man so bedenkt, wie viel Zeit wir in der Arbeit verbringen. Und in unserem Leben sind wir ja im Sinne der Salutogenese ja unter anderem auch dann gesund, wenn wir Sinn erleben. Ja. Und Arbeit ist was ganz im Wesentlichen sinnstiftend ist, ja, was im Leben einfach eine Bedeutung geben kann. Ja. Wir können unsere Stärken leben in der Arbeit, wir können soziale Kontakte pflegen über Arbeit. Immer wieder gibt es Personen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden und dann innerhalb von kürzester Zeit merken, dass sie einfach sich sozial zurückziehen, weil es einfach die Kontakte nicht mehr so gegeben sind. Ja. Also Arbeit hat sehr viele positive Komponenten, die eigentlich einen guten Einfluss auf die Gesundheit haben.
Ja. Spannend. Jetzt hast du aber erwähnt, was passiert, wenn Arbeit krank macht. Wie können wir das denn verhindern? Also wir selber jetzt als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerinnen, wie können wir dafür sorgen, dass wir im Alltag leisten können, einerseits, und andererseits aber trotzdem gesund bleiben?
Ja, das ist immer die Herausforderung, eben genau den Mittelweg zu finden, Leistungen zu bringen und gleichzeitig sich selbst aber nicht zu überfordern. Also irgendwo auf dieser Schiene zu bleiben, die langfristig funktioniert. Wir können natürlich immer kurzfristig ein bisschen mehr leisten, aber wir müssen immer den Weg finden, der langfristig funktioniert. Ja. Und ja, was da ganz wesentlich ist, was wir, glaube ich, auch relativ oft vernachlässigen, wann eben die Auslastung zu hoch wird, ist einfach die Erholung nicht zu vergessen. Also Erholung und Pausen, Auszeiten, Ausgleich, wie auch immer man das dann gestalten will. Und das fängt schon auch im Unternehmen bei einer Erholungskultur an. Ja, also es ist jedem bewusst, dass ausreichend Pausen einfach wesentlich sind für die langfristige Leistungsfähigkeit. Aber ich muss natürlich auch die Möglichkeit haben, die Pausen zu nutzen. Ich muss vielleicht auch die Möglichkeit haben, die Pausen auch dann zu nutzen, wann ich es gerade brauche, ja, und nicht irgendwo vorgegebene Pausen machen und so weiter. Also da kann das Unternehmen sehr viel beitragen. Aber letzten Endes muss natürlich auch jeder für sich selbst soweit die Verantwortung übernehmen, einfach die Erholung zu holen, die nötig ist, um langfristig auch leistungsfähig zu bleiben. Also das ist, glaube ich, einer der Schlüsselfaktoren. Natürlich kann man nur weitergehen in Richtung Ressourcen, Fokus auf Stärken. Je mehr ich mich mit Dingen beschäftige, die mir liegen, die ich gern mache, die ich gut mache, umso positiver wird das für meine Gesundheit, umso weniger wahrscheinlich werde ich daran erkranken. Halt, ja.
Ist es also ein bisschen alles das Thema Selbstfürsorge wahrscheinlich auch?
Genau, genau.
Und wie kann ich das jetzt, also wenn ich jetzt gerade nicht die Unterstützung an der Hand habe, wie kann ich selbst dafür sorgen, dass das alles gegeben ist? Oder sagst du, es braucht vielleicht jeder hin und wieder mal ein bisschen Unterstützung an die Hand?
Sowohl als auch. Also es kann sicher jeder für sich jede Menge dazu beitragen, dass er für sich selbst sorgt. Also Selbstfürsorge heißt ja, ich sorge für mich selbst. Und das ist natürlich jetzt sehr individuell, was jeder braucht, um für sich selbst zu sorgen. Aber da gehören immer diese Dinge dazu, auf meine Stärken zu achten, auf meine Ressourcen zu achten, meine sozialen Kontakte zu pflegen, mir die Ruhephasen zu nehmen, die ich brauche. Natürlich braucht es auch manchmal auch wieder den Input von außen vielleicht, von einer außenstehenden Person, ja, oder einfach von einem Experten vielleicht da in manchen Fällen, wo man wieder reinfindet in dieses überhaupt auf sich hören, was brauche ich überhaupt gerade? Das ist nämlich oft die Herausforderung. Für sich selbst zu sorgen, bedeutet ja auch, ich muss wissen, was ich eigentlich gerade selbst brauche. Und das ist oft die große Herausforderung. Da empfehle ich einfach auch gern so, einfach immer mal wieder im Laufe des Alltags kurz innezuhalten und einmal sich selbst zu fragen, wie geht's mir eigentlich jetzt gerade? Was brauche ich gerade? Bin ich gerade müde? Bin ich gerade durstig? Habe ich gerade Hunger? Sitze ich schon zu lange? Muss ich wieder mal aufstehen? Oder was auch immer. Ohne das zu bewerten, aber einfach nur, um ein bisschen in Kontakt zu sich selbst zu bleiben, weil nur dann kann ich ja für mich selbst sorgen.
Du jetzt als Experte, würde mich interessieren, was sind denn so Dinge, die vielleicht potenziell krank machen im Arbeitsalltag oder generell im Alltag, die wir vermeiden sollten?
Also ganz klassisch ist natürlich eben, wenn ich keinen Raum für Ausgleich und Erholungsphasen habe, also wenn es wirklich so durchgetaktet ist, ist also eine typische Belastung, die in sehr vielen Evaluierungsprojekten einfach so ans Licht kommen, Zeit- und Termindruck, wenn das einfach irgendwann einmal zu hoch ist. Halt, ja. Also das ist aber was auf jeden Fall, was man vermeiden sollte. Halt, ja. Potenziell krank machen sind natürlich auch schon immer soziale Kontakte, die irgendwo Energie rauben. Halt, ja. Es gibt einfach oft Rollen, die wir übernehmen, die wir gar nicht wollen, ja, das energieraubend ist. Es gibt Konflikte, die irgendwie nicht gelöst sind, die dann immer wieder Energie rauben. Was man auch vielleicht vermeiden sollte oder was auch auf Dauer krank macht, ist, wenn man sich immer wieder über Dinge ärgert und sich einfach zu intensiv mit den Dingen beschäftigt, die einfach nicht veränderbar sind. Also es ist immer viel günstiger natürlich, darauf zu achten und den Fokus darauf zu richten, wo kann ich selbst was beeinflussen, wo kann ich selbst wieder das Steuer in die Hand nehmen. Das ist immer der gesündere Zugang halt. Mhm. Und überall dort, wo ich so ein bisschen hängen bleibe in diesem Ärgern und in diesem Hadern mit Veränderung oder mit Dingen, die ich nicht verändern kann, dort ist es natürlich schon potenziell krankmachend dann irgendwann.
Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps für Menschen, die jetzt eher pessimistisch veranlagt sind, die gerne hadern, die gerne sudern, wie man bei uns sagt? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie man aus diesem Rad dann rauskommt, selbst nämlich auch?
Ja, ganz alleine ist es oft eben schwierig, gerade wenn man da Schwierigkeiten hat. Was manchmal helfen kann, ist einfach auch, dass man sich einerseits immer wieder bewusst macht, bewusst die Frage stellt, ja, kann ich es ändern oder kann ich es nicht ändern? Und wenn ich es nicht ändern kann, wie viel bringt es jetzt, wenn ich mich da noch mehr damit auseinandersetze, sozusagen? Was vielleicht auch manchmal helfen kann, ist, und auch wieder so ein bisschen diesen Handlungsspielraum aufzeigt, ist, wenn man sich einfach wieder mal bewusst macht, dass man ja die Dinge, die man tut, nicht muss. Wir müssen ja nichts tun. Wir entscheiden uns dazu. Natürlich hat alles eine Konsequenz, natürlich hat alles Vor- und Nachteile und es hat immer Gründe, warum wir was tun. Aber wenn wir uns wieder mal daran erinnern, wenn wir was sehr ungern tun, dass wir es ja eigentlich nicht tun müssen, dann ist das manchmal hilfreich. Manchmal zeigt es uns einfach, dass wir es tatsächlich nicht tun müssen und dann hören wir auf damit. Oder wir stellen fest, dass es immer nur die beste Alternative im Moment ist und dann tun wir es ein bisschen weniger ungern.
Also das hilft dann auch bei der Entscheidung für gewisse Lebenswege, würde ich mal sagen, wenn man eine Ausbildung macht, wenn man in der Arbeit ist, quasi, möchte ich das wirklich oder mache ich es nur, weil ich muss, weil ich den Gedanken habe, ich muss?
Genau, also weil ich denke, ich muss, ja, oder was auch immer, oder einfach auch mal bewusst zu machen, warum mache ich es denn eigentlich? Was ist denn mein Trieb dahinter oder mein Antrieb, meine Motivation? Und wenn ich das gar nicht finde, ist halt immer dann auch die Option, okay, ich kann auch was anderes machen. Es gibt da immer eine andere Möglichkeit.
Du hast jetzt vorher schon drüber gesprochen, ihr bietet Workshops an, ihr habt Einzelcoachings. Wenn jetzt wirklich ein Unternehmen auf euch zukommt oder eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was konkret macht ihr dann mit denen? Wie unterstützt ihr die dabei, auch wirklich diese Selbstfürsorge vielleicht zu stärken?
Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel ein Unternehmen auch bereit ist oder imstande ist, da zu leisten und leisten möchte für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da geht es jetzt gar nicht nur um finanzielle Aspekte, da geht es einfach um das, wie viel Zeit will man da investieren oder wie groß will man Projekte gestalten und so weiter. Aber ganz konkret haben wir, sage ich mal, wenn die Möglichkeiten gegeben sind, eigentlich immer eine gute Mischung aus mehreren verschiedenen Komponenten. Also dass man sagt, man macht einerseits die Analyse der Arbeitsbedingungen und der gesundheitsförderlichen Aspekte bei der Arbeit zum Beispiel oder was auch immer. Also die Analyse ist so das eine Standbein und am besten natürlich auf das aufbauend, dann zu schauen, okay, wo gibt's die Belastungen, wo gibt's Reibungspunkte, aber auch, wo gibt's Ressourcen, was läuft gut, um eben dann die Ressourcen zu stärken und das, wo Belastungen sind, zu verändern. Parallel dazu eben dann wiederum die Einzelberatungen, Einzelcoaching. Das ist grundsätzlich eher da sinnvoll auf Anfrage zu machen. Also jetzt nicht jetzt jemanden dazu, wie soll ich sagen, zu überreden, dass er jetzt Einzelcoaching in Anspruch nimmt, sondern das ist natürlich eher, wann jemand das Bedürfnis hat. Das steht und fällt aber immer mit der Kommunikation halt. Also erfahrungsgemäß, wenn wir bei Kunden die Information ausgeben, es gibt arbeitspsychologische Beratung, dann melden sie meistens 1 bis 2 Personen und dann versumpft es irgendwie im Laufe der Zeit manchmal wieder ein bisschen. Und wenn man dann wieder die Personen, die dort arbeiten, informiert, dass es arbeitspsychologische Beratung gibt, dann melden sie wieder 1, 2. Also es ist so ein laufender Prozess, wo man irgendwie immer dran sein muss. Ein bisschen ein Kulturthema im Unternehmen. Also so ist Gesundheit und ist psychische Gesundheit einfach was Wichtiges im Unternehmen? Ist das ein wichtiger Wert oder nicht? Ja. Und mit dem steht und fällt dann auch, wie wir sozusagen agieren. Wollen wir da mehr fördern im Sinne von, die Kultur wäre zu ändern oder wollen wir einfach anbieten, was sowieso gewünscht ist? Also da sind wir eigentlich immer sehr, sehr individuell im Austausch mit dem Kunden.
Und ist es dann anonym, wenn sich dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an euch wenden? Oder wie geht ihr damit um, wenn dann zum Beispiel rauskommt, da müsste es irgendeine Veränderung in der Arbeitsstruktur geben? Schreitet ihr dann ein oder gebt ihr dem Mitarbeiter die Ressourcen mit, dass er das dann selbst regelt? Oder wie schaut das aus?
Also grundsätzlich ist es immer anonym. Also die psychologische Beratung auch im arbeitspsychologischen Kontext unterliegt einer Verschwiegenheitspflicht und ist anonym. Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen melden sich dann in so einem Fall dann auch direkt bei mir zum Beispiel und nicht irgendwo im Unternehmen. Die müssen sich dann nicht irgendwie anmelden, dass sie jetzt psychologische Beratung brauchen, sondern die melden sich direkt bei mir und das wird anonym behandelt. Natürlich muss man dann schauen, wann es jetzt tatsächlich irgendeine konkrete Veränderung braucht, irgendeine Intervention, die einfach dann schon auf diese Person zurückzuführen ist oder was halt einfach mit der Person konkret zu tun hat. Dann muss man das mit der Person einfach besprechen, was am meisten Sinn macht. Entweder die Person wird einfach befähigt, selbst da irgendwie tätig zu werden und aktiv zu werden und was zu verändern, vielleicht auch Dinge einfach anzusprechen und so weiter. Oder aber auch, man macht es zum Beispiel auch gemeinsam mit der Person, dass man sagt, man macht einmal ein Gespräch mit einem Betriebsrat, mit einer Personalverantwortlichen, mit der Führungskraft oder was auch immer heute. Mhm. Genau. Aber ganz grundsätzlich ist da natürlich immer die Verschwiegenheit ganz ein wesentlicher Aspekt. Ja.
Du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass Stress ein ganz großer Faktor ist, der immer wieder auftaucht, und auch das Thema Burnout hast du schon angesprochen. Gibt es denn aus deiner Sicht Patentrezepte für die Stress- und Burnout-Prävention, die wir anwenden können, alle im Alltag, oder ist das sehr individuell?
Grundsätzlich ist es schon individuell, aber natürlich, wenn man von der Definition ausgeht, ist Burnout im Prinzip die Folge von anhaltendem beruflichen Stress und mangelnder Erholung und ungünstiger Stressmanagementfähigkeiten. Das heißt, das Patentrezept ist dementsprechend, wenn ich natürlich den anhaltenden beruflichen Stress reduziere, wenn ich gleichzeitig Erholung ergänze oder verstärke und zudem nur vielleicht unterstütze, coache, schule im Zusammenhang mit Stressmanagementfähigkeiten, dann ist das Patentrezept eigentlich. Ja. Aber natürlich bleibt es damit trotzdem wieder individuell. Was braucht denn jemand, um eben gut mit Stress umgehen zu können? Was braucht es denn in einem konkreten Fall, um jemanden die Stressbelastung zu reduzieren? Ja?
Jetzt muss ich nochmal von eurer Webseite ein Zitat zitieren. Und zwar definiert ihr Arbeitsvermögen als Mögen und Vermögen der Mitarbeitenden zur Mitarbeit. Was hat denn dieses Mögen jetzt eigentlich mit der Gesundheit zu tun? Oder anders gefragt, welche Voraussetzungen muss man selbst, aber auch der Arbeitsplatz mitbringen, damit dieses Mögen und Vermögen gegeben ist?
Also wir haben da so diesen Leitsatz, ich kann, ich will, ich soll, ich darf, und dann macht Arbeit sozusagen gesund. Also wenn ich die Fähigkeit habe, meine und die Kompetenzen, meinen Job zu erledigen und meine Aufgaben zu bewältigen, wenn ich auch noch will sozusagen, also wenn ich Interesse habe und motiviert bin, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich auch da Sinn erlebe in dieser Tätigkeit. Und ich soll und ich darf, das sind dann so ein bisschen die Punkte, die von Unternehmensseite kommen. Also ich werde dazu ermutigt und es ist mir erlaubt, dass ich mich einbringe, ja, dass ich partizipiere im Unternehmen, dass ich einen Beitrag leiste. Es ist gewünscht, dass ich eine Arbeit leiste. Ja. Das sind so diese vier Komponenten, die es braucht eigentlich. Ja. Und dieses Mögen, das ist in erster Linie die Motivation, dieses Interesse, dieses Sinnstiftende, was eine ganz wesentliche Säule von Gesundheit eigentlich ist.
Und findet man das in sich selbst oder ist da auch das Unternehmen so ein bisschen im Fokus, diesen Sinn auch zu stiften?
Würde ich schon sagen, beides. Ja. Also natürlich liegt es an einem selbst, ja, also Sinn liegt immer darin, wann ich halt Sinn wo reinlege, dann liegt dort halt Sinn für mich drinnen. Aber natürlich auf Unternehmensebene gilt es auch zu schauen, und das ist auch eine wesentliche Führungsaufgabe eigentlich, darauf zu schauen, dass die Personen, die in einem Unternehmen beschäftigt sind, möglichst da damit beschäftigt sind, ihre Stärken und Interessen auszuleben. Ja. Und da gibt es oft viele Möglichkeiten. Also es ist manchmal der Blick ein bisschen zu engstirnig, so ja, das ist jetzt dieser Job und da ist halt so. Oft gibt es doch ganz schön interessante Möglichkeiten, wie man Personen einfach wirklich entsprechend ihrer Stärken und Interessen einsetzen kann in einem Unternehmen.
Da sind wir jetzt schon bei der zweiten Seite. Wir haben jetzt viel über die Arbeitnehmer, über die Arbeitnehmerinnen gesprochen. Was können die selbst tun für die Selbstfürsorge, wie wir es genannt haben? Aber jetzt schauen wir mal auf die Unternehmensseite. Was können eigentlich die Arbeitgeber tun, damit ihre Mitarbeitenden langfristig gesund sind und auch bleiben?
Ja, die Arbeitgeber, die stellen halt da eben genau diese Plattformen zur Verfügung, wo eben diese Gesundheitsförderung stattfinden kann. Und das fängt eben an bei der Ermöglichung von Mitarbeiter-Einzelberatungen bei Bedarf. Das fängt an bei der Unternehmenskultur, was werden für Rollenvorbilder gelebt, ja, was haben die Führungskräfte für eine Pausenkultur, für eine Urlaubskultur, wie wird mit Fehlzeiten umgegangen, wie wird mit Fehlern umgegangen. Also da ist ganz viel im Unternehmen, was so Kulturthemen eigentlich sind, wo das Unternehmen ansetzen kann. Ob Arbeit gesund macht oder krank macht, hat eben immer so diese individuelle Komponente von der einzelnen Person, aber auch eben immer diese organisationale Komponente vom Unternehmen.
Und unterstützt ihr da auch, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir wollen die Kultur ändern oder irgendwie verbessern? Seid ihr da dann auch an der Seite der Unternehmen?
Ja, sehr gerne. Wenn Unternehmen so selbstreflektiert sind und sagen, sie wollen gerne ihre Kultur verbessern und verändern, dann natürlich sehr gerne. Ansonsten ist es oft schwierig, ja, und gehört für uns auch so ein Stück weit zu innovativem Gesundheitsmanagement, dass wir einfach auch dann vielleicht ein bisschen schwierige Themen ansprechen im Unternehmen, ja, beim Kunden. Dass man einfach einmal darauf hinweist, dass es vielleicht in der Führungskultur da ein Thema gibt, das für die Gesundheit langfristig nicht optimal ist und dass es da einfach einiges an Potenzial gäbe, was zu verbessern vielleicht.
Das Thema Führungskräfte ist eben das Stichwort, wo wir am Anfang schon darauf hingewiesen haben, dass wir da noch darauf eingehen werden. Es ist ja durchaus so, dass die Arbeitswelt sich, du hast es erwähnt, in den letzten Jahren stark verändert hat, dass es sehr stürmische Zeiten auch gab mit den ganzen Krisen, die wir erlebt haben. Wie können denn Führungskräfte die Mitarbeitenden durch diese stürmischen Zeiten begleiten und wie können sie auch selbst dabei gesund bleiben?
Ich glaube, eines der wichtigsten Themen für Führungskräfte ist, oder einer der wesentlichen Punkte für Führungskräfte, wann Führung gut funktioniert oder eben nicht, ist, dass Führungskräfte einfach Zeit zum Führen brauchen. Viel zu viele Führungskräfte verstricken sich oder verbringen einfach den Großteil ihres Tages mit Tagesgeschäft und mit operativem Geschäft. Gerade auf der niedrigen bis mittleren Management-Ebene, wo einfach ja oft der klassische Teamleiter oder die Abteilungsleiterin, ja, die halt so ihr tägliche Arbeit einfach genauso machen wie alle anderen im Team und darüber hinaus dann das Team irgendwie nur führen sollen. Und dieses Führen passiert dann so nebenbei. Und das ist eigentlich oft so der größte Fehler oder das größte Manko eigentlich. Ja. Wann Führungskräfte einfach die Zeit haben, tatsächlich Mitarbeiter zu führen, dann wird es erst möglich, auch Mitarbeiter wirklich gesund zu führen. Ja, weil gesundes Führen braucht schon ein bisschen ein Engagement einfach. Und das ist nur dann möglich, wenn ich auch die Ressourcen dafür habe.
Und was bedeutet gesundes Führen jetzt konkret?
Gesundes Führen heißt eben einerseits der Gesundheit der Belegschaft sozusagen eine wesentliche Wichtigkeit auch beizumessen. Also einfach dieses Bewusstsein, gesundes Führen ist ja weniger Technik als Haltung. Es ist ja ganz im Wesentlichen eine Haltung, dass Gesundheit wichtig ist, ja, dass ich langfristig denke, ja, so nach dem Motto, nur wer langfristig seine Leistung bringen kann, hilft mir auch langfristig erfolgreich zu sein, sozusagen. Ja. Mhm. Und jemanden, wie man so schön sagt, kurzfristig zu verheizen, ist eben langfristig nicht unbedingt immer der beste Weg. Ja. Das ist mal der eine Punkt. Das andere ist natürlich auch, als Führungskraft individuell auf die Personen einzugehen, die man führt. Das heißt, die eine Person braucht vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle, die andere Person braucht ein bisschen mehr Freiheit, der nächste braucht mehr Vorgaben, der nächste braucht wieder mehr Selbstbestimmung, wie auch immer. Das ein bisschen herauszufinden und zu spüren, wer braucht was und das dann auch adäquat eben zur Verfügung zu stellen, das ist die hohe Kunst der Mitarbeiterführung eigentlich. Ja.
Da unterstützt ihr dann auch sehr gerne.
Genau, das ist natürlich oft dann das Thema im Coaching, wie spricht man gewisse Dinge an, wie kann man vielleicht da jemandem das Gefühl geben, dass er mehr Selbstbestimmung erlebt. Ja, wie kann man jemanden vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit vermitteln, wenn der das braucht? Also Menschen sind einfach sehr verschieden und deswegen ist eben Führung auch so schwierig. Ja, weil die Führungskraft ist irgendwie so die eine Person, die mit mehreren anderen Personen irgendwie klarkommen muss und das immer von einer, von einer Richtung, die eher so die aktive Rolle hat einfach, ja, oder haben sollte.
Ist wahrscheinlich auch sehr individuell, dann je nach Unternehmen, je nach Person, die auch führt oder die Personen, die geführt werden.
Total, ja. Und auch je nach Tätigkeitsbereich natürlich. Es gibt natürlich auch Tätigkeitsbereiche mit wesentlich mehr Handlungsspielraum und mit wesentlich weniger Handlungsspielraum. Also da gibt es auch immer von bis. Ja. Nichtsdestotrotz ist immer irgendwo am Ende ein Mensch, der arbeitet und ein Mensch, der diese Person dann führt sozusagen. Ja. Und Je gesünder da geführt wird, im Sinne von auf die Ressourcen achten, ein Gespür für die Personen haben, immer in Kontakt mit den Mitarbeitern sein, zu merken, wann wird's meine Mitarbeiter gerade zu viel, ja, wann kann ich vielleicht nur ein bisschen mehr verlangen, wann ist jemanden vielleicht auch langweilig oder was auch immer. Also dazu muss ich einfach in Kontakt sein mit den Personen, die da arbeiten.
Also ich höre raus, es ist wirklich ein Wechselspiel zwischen den individuellen Ressourcen und auch und auch jenen der Führungskraft, quasi da beides in Einklang zu bringen.
Genau.
Jetzt würde ich die Chance noch gern nutzen zum Abschluss, wenn wir schon einen Psychologen hier haben und dich fragen nach drei Tipps für mentale Balance im Arbeitsalltag.
Jetzt speziell auf den Arbeitsalltag bezogen, würde ich schon sagen, das Thema Pausenkultur ist ganz ein wesentlicher Aspekt. Ja, wir machen leider viel zu oft Pausen, die einfach keine Pausen sind. Ja, Personen sitzen vor dem Bildschirm und verarbeiten Informationen, dann haben sie das Gefühl, sie brauchen jetzt eine Pause, schauen weg vom Bildschirm, nehmen das Smartphone, schauen auf den nächsten Bildschirm und verarbeiten dort die Informationen. Und das Gehirn macht im Prinzip einfach genau das Gleiche weiter. Und das ist eigentlich keine Pause. Natürlich lenkt es ein bisschen von der Arbeit ab oder so, aber es ist eigentlich nicht wirklich erholsam. Und meistens hat man dann auch das Gefühl, also wirklich erholsam war es jetzt gar nicht. Ich brauche irgendwie schon wieder Pause. Das heißt, da bitte einfach mein Appell oder meine Nummer 1 Empfehlung, einfach immer wieder auf die Pausen zu achten halt. Und das sind oft auch diese Kurzpausen. Da geht es gar nicht darum, um die Gesamtpausenlänge zu verlängern oder so, sondern da geht es darum, immer wieder regelmäßig zwischendurch die Kurzpausen einzubauen. Was vielleicht sonst noch ein wichtiger Punkt ist, ist eben diese Achtsamkeit, die ich vorher schon versucht habe anzusprechen, so mit diesem Innehalten und in Kontakt mit sich selbst zu bleiben. Immer mal wieder, nur für ein paar Sekunden, sich selbst zu fragen, was brauche ich gerade, wie geht's mir gerade, was mache ich da gerade, passt es so, wie ich es mache? Also einfach sich selbst zu reflektieren und zu reflektieren, was man eigentlich gerade tut. Ja. Das wäre vielleicht auch noch so ein wichtiger Tipp. Und das Dritte wäre dann vielleicht noch, nämlich die Schnittstelle zum Privaten sozusagen, ja, also da dann den Arbeitstag kann man am besten bewältigen oder ja, wenn man irgendwann den Arbeitstag ein Arbeitstag sein lässt und schafft, dass man dann einfach wieder mal den Wechsel findet in den Ausgleich halt, ja, in das Private sozusagen. Und das ist auch oft gar nicht so einfach, ja, in unserer heutigen Zeit, wir haben Informationen immer überall verfügbar, wir können immer überall arbeiten, das ist nicht so einfach, sich da auch immer wieder abzugrenzen und zu sagen, so, jetzt ist Arbeit und jetzt konzentriere ich mich nur auf das und jetzt ist die Arbeit aus und jetzt konzentriere ich mich nicht mehr auf die Arbeit.
Dankeschön für diese sehr spannenden Tipps, auch danke für die ganzen anderen Einblicke, die du uns gegeben hast, schön, dass du bei uns zu Gast warst.
Ja, sehr gerne, ich sage danke für die Einladung.